Wer hat mich denn noch nicht gehört? Mit Open. Oh. Na, alle anderen haben schon gehört, wenn ich was zu Open Source gesagt habe. Dann muss ich sie jetzt furchtbar langweilen, weil das ist jedes Jahr das Gleiche. Seit über zehn Jahren sind es inzwischen, dass ich über Open Source erzähle. Und vor 11 Jahren habe ich gesagt, ah, jetzt reicht's, jetzt wissen eigentlich alle Bescheid. Und jedes Jahr wurde ich von dem Gegenteil überzeugt. Und deswegen stehe ich wieder hier. Das ist so ein bisschen wie, kennen Sie den Film Und täglich grüßt das Murmeltier? So komme ich mir manchmal vor. Ich hoffe, es werden nicht tausende von Malen, die ich das noch halten muss. Aber deswegen vielleicht, wenn Ihnen das gefällt, die Folien stehen im Netz. Und wenn Sie das dann irgendwo jemand anderem mal erzählen, dann brauche ich das nicht tun. Ich würde mich also freuen, wenn Sie heute zum Open-Source-Profi werden und dann auch das alles wissen, was ich hier jetzt Ihnen erzählen werde. Also eine Einführung in Open Source, warum Open Source gefährlich ist oder eben auch nicht und für wen es vielleicht gefährlich ist. Das hier ist eine Präsentation, die Nutzung, das Zuhören, Verstehen und Anwendung, Wiederverwendung der Informationen unterliegt der Geheimhaltung und Sie müssen bei Unverständnisfragen oder allgemeiner Verwirrung wenden Sie sich bitte an Ihren Systemarchitekten oder Open-Source-Dienstleister. Die finden Sie da drüben in der Ausstellung. Da sind lauter Profis für, mit und um Open-Source. Und die wissen mindestens genauso viel wie ich. Wenn Sie also hier nicht ganz folgen können, was ich hier alles so erzähle, dann fragen Sie einfach nochmal nach. Weil wir haben auch ein bisschen ein Zeitlimit. Wir sind 1,5 Stunden heute unterwegs, also jetzt noch 1 Stunde und 20 Minuten. Dominik hat mir gesagt, ich soll nur 1/2 Stunde erzählen, weil da wird es doch eine 3/4 Stunde, weil ich mich verquatsche. Als zweiten Teil sind Dominik Helle und Astrid Emde werden vorstellen die OSGO Live und ein bisschen was zum Verein erzählen, richtig? Und Sie sehen, wir haben uns super abgestimmt vorher, weil wir das auch in diesem Team schon seit vielen Jahren machen. Das bin ich. Ich bin Systems Architect. Metaspatial ist der Name meiner Firma, weil ich irgendwann dachte, ich mache jetzt nicht mehr Spatial und Geo, sondern ich gehe Beyond Geo. Hat aber nie geklappt. Ich stecke immer noch in diesem Geo-Krams drin. Ich bin Mitgründer und Emeritus-Präsident der OSGEO. Wer von Ihnen hat von der OSGEO schon mal gehört? Ja, super. Das wird immer besser. Das ist die Open Source Geospatial Foundation, die internationale Organisation, deren Aufgaben in Deutschland die FOSGIS wahrnimmt. Ich bin Mitglied im OGC, Architekturvorstand, und ich bezeichne mich als professionellen OpenStreetMap-Lobbyisten. Und weil ich PowerPoint inzwischen nicht mehr sehen kann, ist das hier eine HTML-Präsentation. Also man sieht, die läuft in so einem Browser, ganz normal. Da ist ein bisschen JavaScript dabei und ich finde die super. Da kann man hier in die Übersicht gehen, sieht dann die ganzen Inhalte, kann auf die entsprechende Folie draufklicken, wenn man sie dann sehen will. Dann wird die wieder reingezoomt und ist auch so ein bisschen animiert. Ich finde das klasse. Gucken Sie sich das mal an. Das ist viel besser als PowerPoint und das ist sogar viel besser als OpenOffice und LibreOffice und den ganzen Kram, den es da noch so gibt, weil das steht im Netz und damit kannst du die ganze Welt sehen. Und die ganzen PDFs, die landen irgendwo in irgendeinem Verzeichnis, kein Mensch liest die mehr, weil die muss man erst runterladen oder sie werden im Browser angezeigt und das funktioniert auch nicht so richtig. Also HTML, das ist so ein Standard, der ist echt toll, immer noch. Ja, Inhalt. Gucken Sie sich mal die Behauptungen dort an und können Sie mir dazu kurz Erläuterungen machen, warum das wahr ist oder was nicht wahr ist, was da steht? Wenn nicht, dann sollten Sie nach diesem Vortrag in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten. Machen Sie sich kurz Notizen über die Fragen, die Sie noch nicht beantworten können. Und Fragen in der halben Stunde, die wir offen gelassen haben fürs Ende, also so 10 Minuten wahrscheinlich dann, in denen gibt es so eine Frage- und Antwortstunde in Minute, in der Sie ein paar Fragen auch noch loswerden können. Und wir würden uns freuen, wenn das so ein bisschen interaktiv wäre. Behauptungen über Open Source ist unzuverlässig. Mit Software Geld verdienen ist unmoralisch, Open Source ist besser, proprietäre Software ist besser, große Hersteller bieten besseren Support, proprietäre Software ist fehlerfrei, Open Source ist fehlerfrei. Haben Sie alles schon mal gehört? Ist es richtig? Ist es falsch? Es ist alles falsch, was da steht. Und ich will Ihnen in dem Vortrag nachweisen, warum. Und damit müssen wir anfangen mit etwas philosophischem Grundverständnis. Denn Software ist anders als materielle Produkte und zwar sehr grundlegend und grundsätzlich, weshalb es fatal ist, zu versuchen, die gleichen Marktmechanismen anzuwenden wie auf materielle Produkte. Was heißt das? Das heißt, Materie, also dieser Pulli, dieses Mikrofon, dieses Dings hier, um das herzustellen, benötige ich Rohstoffe. Und zwar für jedes dieser Smartphones den gleichen Rohstoff, die gleiche Menge an Rohstoffen. Und woher entstehen die Kosten? Die entstehen durch die Chinesen, die die polieren und zusammenbauen, aus den Rohstoffpreisen, der Arbeit und dem Transport von diesem Gerät. Das sind die Kosten und die entstehen auch für jedes einzelne Gerät. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Das sieht man bei den iPhone-Handys in Hongkong, wenn die, nachdem die also vor den Läden gezeltet haben und dann das erste ergattert haben, auf die Straße rennen und das in die Luft halten und verkaufen für das 10- und 15-fache des Ladenpreises. Einfach nur, weil man das schnell haben will. Angebot und Nachfrage, sieht man da hervorragend, wie das funktioniert. Und Knappheit ist ein natürlicher Preistreiber. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Engpass in einen Ernteausfall. Weizen ist plötzlich sehr teuer geworden, dann wird das Brot auch teurer. Und wenn es teurer ist, können sich nicht mehr so viele leisten oder vielleicht gibt es auch nicht genug. Banal, oder? Haben wir alle schon gehört, wissen wir, wie das funktioniert. Dasselbe Produkt kann auch nur einmal verkauft werden, außer Sie geraten an einen hervorragenden Trickbetrüger. Und das ist also jetzt Materie. Virtuelle Güter sind was komplett anderes. Und warum breite ich das so aus? Weil ich behaupte, dass Sie das noch nicht verstanden haben. Sie haben es wirklich noch nicht verstanden. Ich habe dafür Jahre gebraucht. Und zwar besteht Software nicht aus Materie, sondern es ist virtuell. Und dadurch werden ganz andere Wirtschaftsformen möglich. Und diese, die sind uns noch recht unbekannt. Wir kennen uns damit noch nicht so gut aus. Software besteht, grob betrachtet, aus dem Rohstoff Wissen, Algorithmen. Und Kosten entstehen durch die einmalige Implementierung des Algorithmus in einer Software. Einmal gemacht, wie oft kann ich das dann verkaufen? Die Facebook-App, wie oft ist die heruntergeladen und installiert worden? Schätzen Sie mal. Ich weiß es nicht, 600 Millionen Mal wahrscheinlich, also echt viel. Wie oft wurde die implementiert? Einmal. Wenn Sie jetzt 600 Millionen Brötchen backen wollen, wie viele Brötchen müssen Sie dann backen? Im Chor 600 Millionen. Und Sie brauchen 600 Millionen Mal Mehl, Wasser, Energie für den Ofen, müssen das ausliefern und so weiter. Sie sehen, da ist eine Riesendifferenz zwischen dem virtuellen Gut einer Software und dem materiellen Gut wie eines Brötchens oder Backsteins. Denn Vertrieb und Transport verursachen bei Software keine Kosten oder marginale Kosten. Man spricht da von marginalen Kosten. Klar, die Infrastruktur, das Netzwerk, der Strom und so weiter. Sie wissen, dass jede Google-Anfrage eine Stunde 100 Watt Glühbirne bedeutet, ne? Weil da sind Rechenzentren dahinter. Aber Transport können wir jetzt mal als vernachlässigbar rechnen. Und jetzt kommt was noch viel Abgefahrenes, nämlich das Produkt kann verlustfrei kopiert werden. Und nochmal behaupte ich, dass Sie überhaupt nicht wissen, was das eigentlich ist. Der Begriff des Kopierens ist in unserer Kultur sehr jung. Haben Sie mal versucht, 1853 etwas zu kopieren? Da war das Kopieren vielleicht möglich, wenn Sie eine Abschrift von einem Handbuch gemacht haben. Naja, noch ein bisschen früher, 1730. Da mussten die Bücher noch handgeschrieben werden. Eine Kopie war also extrem viel Aufwand, extrem viel Arbeit. Und wenn Sie jetzt aber Software kopieren, was passiert dann? Dann vervielfältigen Sie etwas. Es wird mehr dadurch, dass Sie es teilen. Da ist plötzlich dann Knappheit irgendwie nicht mehr so richtig ein Preistreiber. Das funktioniert nicht, weil das ist nicht knapp. Ich kann es ja kopieren. Teilen. Gucken wir uns das Wort nochmal an. Das ist ja gerade überall in aller Munde. Wie Sie teilen auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus und wo noch sonst auch. Und unser Verständnis eines Teilens ist ja das Teil. Ein Teil ist nicht das Ganze und viele Teile machen ein Ganzes. Das heißt, ein materielles Gut wird durch Teilen weniger. Denke, ein Stück Kuchen. Aufteilen, 12 Stück. Und ja, wenn das 12. Stück weg ist, ist der Kuchen weg. Jetzt kopieren Sie aber mal ein Bild aus Ihrem Urlaub, stellen das auf Facebook und 17.000 Leute gucken sich dieses Bild an, dann ist es ja immer noch da im Original. Es ist nicht weg. Es klingt immer noch alles recht banal, oder? Aber wir werden sehen, was das für Auswirkungen hat. Denn eine Kopie zerstört nicht das Original. Und jetzt ist es Zeit für meinen ersten kleinen Film, weil ich da jemanden kenne, der das viel besser kann als ich, das zu erklären. Das ist das hier. Deswegen haben wir eben mit dem Ton da auch rumgemacht. Ich entschuldige mich ein bisschen für diese etwas umständliche Hin- und Herschaufelei. Da haben wir es. Ich kann meine Maus finden. Also FBI Warning, Federal Law provides severe civil and criminal penalties for an unauthorized reproduction, distribution or exhibition of copyrighted motion pictures, videotapes. Sie kennen das alle, ne? Schon mal gesehen. Laden sich eine DVD aus dem, holen sich eine DVD aus dem DVD-Laden, obwohl das macht man heute gar nicht mehr. Da kommt immer da vorne dran, Sie sind ein Pirat und Sie sind böse, wenn Sie das kopieren und weiterverwenden. Jetzt gucken wir mal.
One thing more, that's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Make it more of a thing. Is what we call copying, sharing ideas with everyone.
Jetzt alle.
That's why copying is fun.
Okay. Also, sie sagt einfach, das Kopieren ist letztendlich kein Diebstahl, sondern es ist etwas anderes, ist etwas Neues, das wir so nicht kennen. Und überprüfen wir das jetzt in einem Experiment. Bitte holen Sie alle Ihren Backstein raus, den man jeden Tag so dabei hat, und machen Sie eine Kopie davon. Kein Backstein dabei? Okay, es geht tatsächlich nicht. Ein Unterschied in der Wirtschaftsform. So, wie geht denn das jetzt, dass plötzlich Softwareläden doch Software verkaufen, wo die doch nicht begrenzt ist und wo die doch ubiquitär verfügbar ist und wenn ich sie teile, wird sie sogar mehr? Das funktioniert durch proprietäre Geschäftsmodelle. Und um dieses bestehende marktwirtschaftliche System, das ja eigentlich so ganz gut funktioniert, weiter nutzen zu können, gibt es eine künstliche Verknappung des Produkts. Und das geht, indem man verbietet, dass es weitergegeben wird, indem man Lizenzgebühren erhebt und das Verbot, das Produkt zu verändern, zum Beispiel Fehler zu beheben, sodass die Fehlerbehebung nur von dem dieses Produkt gehört, auch freigegeben werden kann. Und so wird natürlich Wissen und Know-how auch zurückgehalten. Euler-Lizenzen und Nutzungsbedingungen. Wissen Sie, was ein Euler ist? Komm. Ein End-User-License-Agreement. Sie agreeen damit, dass jemand Ihnen eine Endlizenz gibt. Und das braucht man doch eigentlich gar nicht lesen, weil das reicht doch, wenn man auf I agree klickt. Oder wie? Auch hier habe ich noch mal ein kleines Video. Das muss ich jetzt aber nur finden. Das ist der zweite Tab, meinst du? Ich mach's mal so. Oh, dicke Finger. Wie heißt das denn? Terms of Service? Ach, da ist der zweite Tab. Ich sehe das von hier unten nicht so ganz gut. Entschuldigung bitte. Das ist jetzt also, das passiert jedes Mal, wenn Sie, wer von Ihnen ist nicht bei Facebook, Twitter, Google Plus oder sonst sowas? Oh, glaube ich Ihnen nicht. Sie kommen nachher bitte zu mir und sagen mir, wo Sie nicht sind, weil wenn Sie ein Samsung TV haben, selbst dann haben Sie das schon mal alles gemacht. Gucken wir mal, was das Schönes ist.
Hm.
Da ist der Backstein. Ja, jetzt nochmal Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat das noch nicht gemacht? Diesen kleinen Klick gesetzt? Wie kriege ich dieses Ding hier jetzt wieder weg? So vielleicht? Ja. Also nochmal, wer hat das noch nicht gemacht? Irgendwo mal Agree geklickt? Ich auch, ich gebe es zu. Ich habe versucht, es zu verstehen. Ich habe die Facebook Terms of Services von Google Plus, die habe ich mal runtergeladen und ausgedruckt. Es waren hinterher über 70 Seiten Kleingedrucktes, 10 PT. Und ich habe es gelesen. Das heißt aber noch nicht, dass ich es verstanden habe. Es ist quasi unmöglich, damit umzugehen. Und das Problem ist, dass in der Software die gleichen Lizenzen zum Einsatz kommen. Und da steht dann meistens auch drin, der Hersteller kann die Lizenz jederzeit ohne Vorankündigung ändern und sie sind dem ausgeliefert. Und das Schlimmste, was es gibt von dieser Sorte, sind Site-Wide Licenses. Zum Beispiel, wenn Esri der ganzen Universität Münster so ein Riesenpaket bereitstellt, weil dann wird den Leuten auch noch abgenommen, darüber nachzudenken, vielleicht mal eine Alternative auszuprobieren. Landeslizenzen. Word-Dokumentformat war von der Bundesregierung viele Jahre das Standardformat für Regierungsdokumente. In einem Format, das nicht beschrieben ist. Das geht eigentlich nicht. Das heißt, hier kommen jetzt Open Standards und Open und proprietäre Software. Das geht plötzlich in unsere Regierung, in unsere Demokratie hat das Einfluss. Das darf eigentlich nicht sein. Ja, und warum wird Open Source so hart bekämpft? Indem Fear, Uncertainty and Doubt gestreut wird von den Herstellern. Viele Lobbyisten in europäischen Kommissionen dafür sorgen, dass Patente im Softwarebereich doch angenommen werden und so weiter und so weiter. Ja, klar, weil es so Leute wie mich nur so ein paar gibt und die kann man relativ schnell mundtot machen. Obwohl dann doch nicht. Wenn man sich Richard Stallman anguckt, der ist jetzt seit 20 Jahren im Free-Software-Bewegung dabei und den gibt's immer noch. Aber das große Geld sitzt halt in diesen Konzernen und deswegen wird immer noch viel Mist erzählt über Open Source. Ja, die proprietären Hersteller, das sind jetzt tatsächlich mal die Bösen, behindern aus Profitinteressen die freie Verfügbarkeit von Wissen und Wissensaustausch und nehmen dabei billigend in Kauf, dass es deswegen schlechtere Software gibt. Weniger Wettbewerb, weniger Innovation und weniger Umsatz. Das habe ich extra mal so dargestellt, um zu zeigen, dass Open Source nicht so eine Gutmenschenkiste ist und Free Software nicht Kommunismus, sondern das ist harter Wettbewerb, das ist Kapitalismus, so wie wir ihn leben und lieben. Und da wird auch Geld mitgemacht. Man wird Geld verdienen, man kann davon leben. Alle, die da hinten in dem Raum stehen, nicht alle, aber einige von denen, die da hinten in dem Raum ausstellen, sind Leute, die seit Jahren oder seit Jahrzehnten schon davon leben, mit Open Source zu arbeiten. Open Source ist also nicht eine Verhinderung von Wirtschaft. Ach so, ja, die proprietären Hersteller sind übrigens auch schuld an der Weltwirtschaftskrise. Ich weiß zwar nicht warum, aber... So, wenn es jetzt heißt, Open Source wäre kostenfrei, dann stimmt das nicht. Bitte sagen Sie das nie, denken Sie das auch nie, sondern seien Sie sich darüber im Klaren, dass Open Source und die Verwendung von Open Source und die Anwendung und der Betrieb wahrscheinlich genauso teuer ist wie bei proprietärer Software. Das Einzige, was Sie dort sparen oder nicht zahlen, das sind die Lizenzgebühren. Und die machen weniger als 5% des Gesamtumsatzes in der IT aus. Das ist ein kleiner Anteil. Was oft vergessen wird, sind die EDA-Kosten von den Menschen, die das Know-how sich über Jahrzehnte zu Microsoft ins Hirn geblasen haben, um diese Maschinerie überhaupt bedienen zu können. Und dieses Know-how durch Open-Source-Know-how zu ersetzen, passiert nicht von heute auf morgen. Deswegen lassen Sie sich Zeit. Sonst geht das schief, wie damals in München, wo die beschlossen haben, ah, wir machen jetzt alle Linux und jeder muss ab sofort mit Linux arbeiten. Keine so gute Idee, weil wenn die Leute an etwas gewöhnt sind und man will Veränderung von ihnen haben, dann ist das schmerzhaft. Kein Mensch hat gerne Schmerzen und deswegen ist es erstmal schiefgegangen. Inzwischen funktioniert es und im Idealfall ist es so wie bei IBM. Die haben 420.000 Mitarbeiter und haben gesagt, was wollt ihr haben? Ihr könnt es euch aussuchen. Es gibt drei Plattformen, Windows, Linux oder Apple. Und gestern hat der CTO von IBM das noch gesagt. Ich glaube, 70.000 haben Linux genommen, 100.000 haben Apple genommen und der Rest hat Microsoft genommen. Dann funktioniert das. Dann kann man auch Open Source einführen. Und nach wird das dann mehr oder weniger, je nachdem, welche Software halt besser ist. Und darum geht's. Es ist einfach nur Wettbewerb. Gut, was ist Open Source Software? Open Source Software ist eine Software mit einer Lizenz. Also erster Fokus, die Lizenz. Es ist nicht unlizenzierte Software. Open Source hat immer eine Lizenz. Und diese Lizenz definiert Freiheiten. Diese Freiheiten sind, dass Sie den Software für jeden Zweck nutzen dürfen, dass Sie sie verstehen dürfen, das heißt dekompilieren, Sie dürfen den Quellcode gucken, Sie dürfen sich die Algorithmen angucken, welche Bibliotheken eingebunden sind und so weiter. Sie dürfen sie verändern, neue Funktionen hineinprogrammieren, Fehler beheben, was auch immer Sie damit tun wollen. Und Sie dürfen die Software an jeden weitergeben. Das heißt, die Lizenzen schreiben Ihre Freiheiten fest. Proprietäre Software ist wieder eine Lizenz, die Ihre Freiheiten einschränkt. Und zwar, sie zu dekompilieren, Sie dürfen sie also nicht verstehen, wie die intern funktioniert, sie zu verändern, Fehler zu beheben, oder sie weiterzugeben. Und die ersten zwei Punkte nur, um den dritten zu verhindern. Damit Sie das nicht weitergeben oder gar nutzen, ohne eine Lizenzgebühr zu zahlen. Deswegen dürfen Sie die auch nicht reingucken und nachbauen oder irgendwie sowas. Das ist alles verboten. Das sind also zwei Aspekte der Lizenz von Software. Ansonsten ist die Software unabhängig. Da ist Open Source oder proprietär nicht besser oder schlechter. Macht gar keinen Unterschied. Das ist ja nur Software. Aber welche Lizenz da drauf gepappt worden ist, das macht den eigentlichen Unterschied aus. Die Entwicklung von Software, und das ist jetzt der andere Aspekt von Open Source, die fördern bestimmte Entwicklungskulturen, diese Lizenzen. Wenn Sie eine Lizenz haben, die alles zuwirkt und verbietet, dann sitzen Ihre Entwickler isoliert in einem kleinen Raum, dürfen nur miteinander reden und können sonst nichts von draußen nutzen. Weil man potenziell sonst vielleicht Open Source verwendet, was man nicht darf, weil wenn man Open Source verwendet, dann muss man seine eigene Software auch Open Source machen. Bei etwa 60% der Open Source Lizenzen, GNU-GPL. Deswegen, wenn man das vergleicht, so auf der einen Seite haben wir jetzt die Open Source Motivation und auf der anderen Seite die proprietäre Motivation, sieht man gleich, bei Open Source ist es erstmal die primäre Motivation, ein Problem zu lösen, während bei den Proprietären die Gewinnmaximierung ist. Jetzt muss ich vorab sagen, Gewinn machen, Geld verdienen, das sind keine schlechten Sachen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich muss meine Miete bezahlen, ich muss sie hierher fahren mit dem Zug, das kostet Geld. Und jetzt erzähle ich Ihnen was, das kostet auch Geld, das ist ja meine Lebenszeit, die ich hier verbringe. Also Geld verdienen muss man schon. Das ist gut. Wenn aber das einzige Ziel ist, Geld zu verdienen, dann muss man sich fragen, ob das Produkt, das dabei hinten rauskommt, auch wirklich das richtige Produkt ist. In der Open-Source-Welt ist es normalerweise so, dass ein Problem identifiziert wird und ein Entwicklerteam dieses Problem dann löst und der Quellcode offengelegt wird. Gleiches Vorgehen, bloß dass in der proprietären Welt normalerweise so eine Marktanalyse stattfindet. Was könnten denn die Anwender in 5 Jahren irgendwie Gutes brauchen, dass wir das neu entwickeln können? Und dann gibt es so einen klaren Prozess, in dem was passiert und dann werden Fehler gefunden und das Entwicklerteam berichtet dann an das Management, wir haben da einen Fehler in unserer Software gefunden, dürfen wir den beheben? Und das Management entscheidet dann, ob das vielleicht nicht eher ein Feature der nächsten Version wird. Das Problem ist nämlich, dass der Hersteller ja die nächste Version an Sie verkaufen möchte und da müssen mehr Funktionen drin sein. Und deswegen wird so ein Bug dann gerne mal zu einem Feature. In der Open-Source-Welt funktioniert das nicht. Und in der Open-Source-Welt ist es so, dass wenn da ein Fehler auftritt, man jemanden finden muss, der diesen Fehler behebt. Und da hat man die Auswahl aller Entwickler auf der ganzen Welt. Man kann zu einer Firma gehen oder man kann es selber machen. Das sind die Optionen, die man da hat. Geld kosten wird es auf jeden Fall trotzdem. Aber wenn Sie das Problem gelöst haben, dann werden alle anderen, die diese Software auch nutzen, diese Problemlösung auch haben. Und das ist der springende Punkt. Hier wird wieder geteilt und das Teilen wird wieder mehr daraus. Was ist jetzt ein gutes Open-Source-Projekt? weil auf den Microsoft Codeplex, heißt das glaube ich bei Microsoft, die bieten ja Open Source Entwicklungsumgebungen an, gibt es inzwischen 500.000 Open Source Projekte. Bei SourceForge, hat jemand mal geguckt, wie viel sind es da inzwischen? 600.000, 1 Million, keine Ahnung. Was meinen Sie, wie viel davon gute Open Source Software ist? 1%, schätze ich mal. Wie finden Sie jetzt dieses 1% raus? Ein Projekt, das gut ist, bei dem kommt funktionierende Software raus. Das ist das Banalste, Einfachste. Aber auch alle Entscheidungen sind transparent. Die Prozesse sind klar geregelt. Es gibt eine vollständige Dokumentation, eine korrekte Open-Source-Lizenz und eine aktive Entwickler- und Anwender-Community. Und diese und weitere Aspekte werden von der OSGEO im Inkubationsprozess geprüft. Wenn Sie also ein Open-Source-Projekt haben und wollen, dass das gut ist und dass es bekannt wird, gehen Sie zur OSGEO, da gibt es so ein Labor und 20 Softwareentwickler, die gucken sich dann Ihr Softwareprojekt an und geben Ihnen Tipps, wie Sie das verbessern können. Wenn Sie die Tipps alle berücksichtigt haben, dann kann der Tag kommen, an dem die OSGEO sagt, jawohl, puff, Stempel, das ist gute Software, die ist graduated. Sie hat ihren Abschluss in der Qualität der OSGEO bestanden. Das ist dann gute Open-Source-Software. Wie funktionieren die Open-Source-Geschäftsmodelle? Das ist genau das Gleiche. Sie haben vorhin gesehen, es sind nur 5% des Umsatzes in der IT, wird mit Lizenzverkauf gemacht. Das heißt Beratung, Installation, Anpassung, Betrieb, Hotline, Wartung und Pflege, Bugfixing, Erweiterung, Funktionsumfang, Schulung und Training und so weiter. Das sind die Dinge, mit denen Geld verdient wird. Und was ist ein SLA? Wissen Sie das? Wie heißt das auf Deutsch? Gibt es da einen deutschen Begriff für? Ich habe gestern überlegt, ist mir nicht eingefallen. Bitte, nochmal? Wartungsvertrag, ja, nicht ganz. Service Level Agreement. Wenn man so einen Service anbietet, dann sagt man, ich antworte innerhalb von 24 Stunden und das Problem ist nach 48 Stunden gelöst, mal als Beispiel. Und weil ich dafür meine Lebenszeit zur Verfügung stelle, zahlen Sie mir 80.000 Euro im Jahr für die Wartung einer Degree-Server-Infrastruktur. Weil Sie die im täglichen Einsatz haben, 200.000 Leute das jeden Tag benutzen und deswegen möchten Sie, dass das Ding auch wirklich immer online ist. Und das können Sie machen für Open Source, genauso wie Sie das machen können für proprietäre Software. Das ist kein Unterschied. Okay. Open Source macht Geschichte. Ganz kurz nochmal einen Sprung zurück. In den 50ern ging das los mit den Computern, die ersten Rechenmaschinen. Das waren hier ENIAC und ILIAS und der Schrank von Konrad Zuse, der jetzt in Hünfeld steht oder in Hünfeld erfunden worden ist. Ich glaube, er steht jetzt irgendwo anders in dem Museum. Das sind so die ersten Rechenmaschinen. Da gab es überhaupt noch keine Software, weil die Maschine, das Produkt, die Materie, das war das, was wichtig ist. Und diese Materie, diese Maschine lief eh nur mit der proprietären Software dieser Maschine. Und erst in den 80ern kam der IBM PC und der hat eine ganz knackige Lösung gehabt. Der hat nämlich gesagt, wir bauen eine Infrastruktur, veröffentlichen diese Infrastruktur und jeder kann Software dafür bauen. Abgefahren. Und dann brauchte man so eine kleine Ursoftware, die das irgendwie mal, damit man überhaupt anfangen kann, mit dem Ding zu entwickeln. Und wissen Sie, wer die in der Garage zusammengeschraubt hat? Der inzwischen nicht mehr reichste Mann der Welt, nämlich Bill Gates. Und der ist so reich geworden, weil er in einer ganz merkwürdigen Zwischensituation die richtige Idee hatte, nämlich Software, ein teilbares virtuelles Gut, das nichts kostet, zu verbreiten, zusammen mit der Hardware. Als es noch kein Internet gab. Kann sich noch jemand erinnern, als es noch kein Internet gab? Wie wurde da Code transportiert? Auf Tapes. Und dann auf, kennen Sie noch diese viereckigen Dinger? Diskette? Sie sehen das immer noch heute ganz oft bei dem Speichern-Button. Die versuchen inzwischen, den Speichern-Button anders zu machen. Da sind jetzt so kleine graue Kisten, die sehen aus wie eine Festplatte mit einem grünen Lichtchen dran. Gucken Sie sich das nächste Mal an, wenn Sie so einen Button klicken zum Speichern, wie sieht denn das überhaupt aus? Das war nämlich die Diskette. Darauf ist früher Software geschippt worden. Ich kann mich noch erinnern, 1992 oder so hatte ich von IBM OS 2, das Betriebssystem, das kam auf 23 Disketten und die 21. war immer kaputt. Und nachdem man die also alle durchgeschoben hatte, musste man von vorne anfangen. Ja, und dann kam in den 90ern eben der Siegeszug von Microsoft auf den PC, weil die Kisten kamen schon direkt mit der Software ausgeliefert. Und die ganze Freeware, die man dazu kriegen konnte, die gab es dann in so PC-Magazinen auf CDs. als die Silberlinge zuerst mal rauskamen.
Super genial, ganz viel Platz auf diesen Teilen.
Ja, und das neue Jahrtausend, beziehungsweise das war dann so ein bisschen das Ende von Open Source. Man dachte, mit Open Source, es wird nichts mehr. Aber dann kam das Internet. Und das Internet hat plötzlich ermöglicht, so Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten, wie GitHub oder SourceForge oder eben mal eine Software downloaden oder ein PPA-Package über apt-get in sein Ubuntu reinzukleben. Ohne Internet geht das nicht. Das heißt, das Internet hat erst möglich gemacht, dass Open Source so abhebt, wie es das jetzt tut. Und heute ist die Zukunft Open Source. Wer unterstützt Open Source? Wissenschaft und Forschung, Softwareentwickler, Anwender, Rechenzentrum. Google würde es ohne Open Source nicht geben. Nicht in der Form, in der es das jetzt gibt. Das gleiche gilt für Amazon. Sämtliche Amazon Cloud-Angebote basieren auf Open Source Software. Facebook. IBM ist fast pleite gegangen und hat sich dann nochmal zusammengerissen, hat ihre Hardware verkauft und hat gesagt, wir bieten jetzt Service an, auch für Open Source. Und deswegen sind die jetzt der größte Hersteller der Welt. 400.000 Mitarbeiter. Wie viel hat Microsoft? Gerade mal knapp über 100.000. Die sind gar nicht so groß. Wie groß ist die Rewe-Gruppe? Also die Brötchen verkaufen? 320.000 Mitarbeiter. Die sind dreimal so groß wie Microsoft. Aber wer kennt Rewe auf der ganzen Welt? Kein Mensch. Weil Microsoft nur davon leben kann, dass man sie kennt. Wenn man die nicht kennen würde. Ja? Wie groß ist die deutsche Verwaltung? Wie viele Mitarbeiter hat die? 4,8 Millionen. Das ist mal ein fetter Laden. Ne? Dagegen ist Microsoft doch ein Scheiß. Wie kann es jetzt sein, dass Microsoft der deutschen Verwaltung so eine Vorschrift macht und hier sagt, wie die Preise für die Software sind? Da ist doch was total grundlegend schiefgelaufen. Das werden wir ändern. Gut, wann macht Open Source keinen Sinn aus Perspektive der Softwarehersteller? Zum Beispiel, wenn die Lizenznutzungsrechte die wichtigste Einkommensgrundlage ist. Zum Beispiel bei Microsoft-Produkten, SAP, Oracle und so weiter. Und Open Source macht auch dann keinen Sinn, wenn der Geschäftsvorteil daraus besteht, dass man eine Software hat, die etwas besser macht als der Mitbewerb. Also für ein Word-Programm macht es keinen Unterschied, ob ich ein besseres Word-Programm habe, um Briefe zu schreiben, als mein Mitbewerb. Bei TomTom, der Navigationsalgorithmus, macht vielleicht schon einen Unterschied, ob der besser ist als der von dem mitbewerbenden Navigationssystemhersteller. Ich benutze zum Beispiel Becker, was nicht mehr so viele Menschen benutzen, weil die Autobahnumleitung bei Becker anders programmiert ist als bei TomTom. Das heißt, ich stehe da nicht in dem Umleitungsstau, sondern fahre nochmal eine andere Strecke. Da kann es also sogar ein Vorteil sein, dass man nicht den Marktführer nimmt. Und man macht Open Source dann doch Sinn, bei Oracle zum Beispiel, der super proprietärste Hersteller, den man sich vorstellen kann, wenn er sein eigenes Linux brandet, sagt, das ist das Eisenhard Unbreakable Linux und darauf seine Datenbanken vertreibt. Warum macht er das? Damit ist er ja eigentlich kontraproprietäre Software. Er macht das, weil der Kunde dann das Betriebssystem, die Kosten für das Betriebssystem spart und Oracle mehr Geld geben kann. Eine ganz einfache Logik. Das heißt, Oracle hat gar nichts gegen Open Source, aber nur, wenn es dem eigenen Geschäftsvorteil dient. Und deswegen ist der Vorwurf der Kannibalisierung durch Open Source auch eigentlich unsinnig. Die proprietären Hersteller machen sich gerade gegenseitig kaputt. Wann macht Open Source keinen Sinn aus Perspektive der Anwender? Wenn es für die gewünschte Anwendung keine stabile, zuverlässige Open Source Alternative gibt. Ich sag mal so SAP. Na, wenn Sie sich dem mal ausgeliefert haben, diesem Dinosaurier, dann werden Sie da so schnell nicht wieder rauskommen. Weil da gibt es keine Alternative, die in dem Format im Open-Source-Bereich möglich ist. Und die zwei Dinge gehören zusammen, wenn es keine Interessensgruppe Gleichgesinnter gibt, die eine Open-Source-Alternative schaffen oder finanzieren können. Und hier behaupte ich, dass vor allem die öffentliche Verwaltung in Deutschland es noch nicht verstanden hat, dass wenn sie gemeinsam eine Geoportal-Software in Open Source implementieren lassen, eine gemeinsame Finanzierungsgruppe bauen, dass das viel billiger kommt, als wenn jede öffentliche Verwaltung versucht, ihre eigene Geoportallösung bei irgendeinem Hersteller zu kaufen. Das heißt, wir haben da noch ganz viel Optimierungspotenzial. Was muss ich bei Open Source beachten?
Nochmal ganz vorne, die Einführung von Open Source ist nicht kostenfrei.
Ihre Leute wissen im Moment noch nicht so viel darüber, die müssen das erst lernen, das kostet Geld. Das kostet vielleicht sogar erstmal mehr Geld, als nochmal eine neue Lizenz zu kaufen von dem proprietären Hersteller. Aber wenn Sie da raus wollen, dann fangen Sie an und lassen Ihre Leute auch mal ein bisschen lernen, wie das mit Open Source funktioniert. Berücksichtigen Sie die gesamte Architektur. Wenn Sie irgendwelche Abhängigkeiten haben, bei denen Sie darauf angewiesen sind, proprietäre Software zu nutzen, dann bringt es nichts, dagegen vorzugehen. Na, wenn Sie Anwender haben, die in Ihr Apple-Notebook verliebt sind, dann versuchen Sie gar nicht erst, denen einen Linux hinzustellen als Desktop-Arbeitsplatz. Das ist wie gegen Windmühlen arbeiten. Das bringt es einfach nicht. Es gibt nicht für alles gute Open-Source-Lösungen. Es gibt bestimmt irgendwelche abgefahrenen Sachen, für die es keine Open-Source-Lösung gibt oder noch nicht gibt. Und dann sollte man das auch nicht übers Knie brechen, sondern in den sauren Apfel beißen und die proprietäre Software kaufen. Überprüfen Sie mal die Verträge mit Ihren Dienstleistern. Möglicherweise zahlen Sie 124.000 Euro Lizenz- und Wartungsgebühren für Software, die gar nicht benutzt wird. Lachen Sie nicht. Sowas passiert andauernd. Es ist unglaublich. Es lohnt sich also wirklich da mal zu gucken, wem geben Sie eigentlich Geld und wofür und kann man das vielleicht nicht umleiten in eine der Firmen, die da drüben als Aussteller sind und was viel Besseres rausbekommen. Erweitern Sie das Know-how der Mitarbeiter, indem Sie sie zu den Workshops der Foskes-Konferenz schicken oder zu den Trainings der Anbieter. Und lernen Sie, mit anderen zu kooperieren. Das ist eine ganz neue Sache und macht viel mehr Spaß, als ausgefuchste Verträge vor einem Gericht durchzuboxen. Reden Sie mit den Leuten, kooperieren Sie, lernen Sie, wie das geht. Wir haben das verlernt, weil wir alle nur noch in Regeln und Verträgen denken. Man muss eine gute Mischung daraus finden, es darf jetzt nicht das Chaos ausbrechen, aber viele vertragliche Bedingungen oder Ausschreibungen mit Funktionslisten, was alles in der Software drin sein soll, sind ehrlich gesagt ziemlich für den Arsch. Weil bevor man die Software überhaupt hat, kann man ja noch gar nicht wissen, was man damit machen will. Und so eine Funktionsliste, die ist dann 3 Jahre alt, wird dann 2 Jahre lang implementiert. Das ist also eine Spanne von 5 Jahren, wenn die Software dann abgenommen werden soll. Und nach diesen 5 Jahren ist vielleicht viel mehr möglich in der Software. Das heißt, da ist vielleicht eine agilere Vorgehensweise als das doch sehr statische, wie es in der öffentlichen Verwaltung im Moment ist. Und fragen Sie Ihren Arzt, Berater oder Apotheker, den Dienstleister. Zusammengefasst, Open Source ist ein sehr offener Begriff und wird häufig missverstanden und missbraucht. Beachten Sie deshalb, nutzen Sie bewährte Open Source Software, verstehen Sie die Lizenzbedingungen, beachten Sie die Terms of Services und Use, nicht alles, wo Open draufsteht, ist auch echtes Open Source drin und fragen Sie Ihren qualifizierten Dienstleister. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt bekommen wir von Dominik und Astrid die OSGeo-Live-Einführung und ganz am Ende machen wir dann gesammelt noch eine Frage-Antwort-Runde. Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen auf der Foskes-Konferenz. Sehr schöner einleitender Vortrag natürlich wieder. Ich habe ein bisschen das mit dem Frei- und Freibier vermisst. Das gab es die Jahre davor immer, aber kommt dann vielleicht nächstes Jahr wieder. Das ist nämlich auch immer ein schöner Vergleich. Wenn Sie das nicht kennen, müssen Sie nächstes Jahr einfach nochmal wiederkommen und sich das nochmal anhören. Ja, wir erzählen jetzt ein bisschen was über die Open Source Software an sich und was es gibt.
Aha.
Außer, dass man es auch auf dem Monitor noch nicht sieht.
Einen Moment.
Arnulf Christel hat ja gerade gesagt, Open Source Software ist nicht kostenfrei oder kostenlos. Die Software an sich natürlich schon. Und das Schöne ist, Sie können sie dann vorher ausprobieren und vielleicht auch mal testen, was die denn so kann, ob die vielleicht schon alles das kann, was sie vielleicht benötigen und quasi in Anführungsstrichen nur noch ihre Mitarbeiter auf Schulungen schicken müssen oder vielleicht genau die Komponente, die ihnen fehlt, nochmal weiterzuentwickeln. Man könnte jetzt sagen, ja, gehen Sie einfach ins Internet, laden Sie es runter, installieren sich das auf Ihrem Rechner. Könnte man machen. Das Ganze gibt es allerdings auch in einer schöneren, übersichtlicheren Version. Und zwar gibt es eine sogenannte OSGeoLive-DVD, wie die wir Ihnen hier gleich vorstellen werden. Und am Ende erzählen wir noch ein bisschen was über den Foskes e.V. und was wir da so machen. Ich würde jetzt das Mikro übergeben.
Ja.
Das ist Astrid Emde. Die erzählt Ihnen jetzt ein bisschen was und dann wechseln wir uns zwischendurch ein bisschen ab. Also wir haben das auch nicht geprobt. Von daher verzeihen Sie uns, wenn das mal zwischendurch ein bisschen holprig wird.
Genau. Also wir wollen jetzt anhand von der OSGeoLive ein paar Softwareprojekte vorstellen. Es ist ein Projekt, was schon seit ein paar Jahren existiert und das werden wir uns gleich auch live dann anschauen. Das ist keine klassische Software. Es ist kein klassisches Softwareprojekt, sondern es ist eine Sammlung aus ganz vielen Open-Source-Projekten, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zu über 50 Softwareprojekten gibt es noch Testdatensätze, die man direkt nutzen kann und auch OpenStreetMap-Daten, die direkt mit bereitgestellt werden. Die Testdatensätze, das sind zum Beispiel Natural Earth-Datensätze, die man nutzen kann. Und so kann man direkt mit der OSGeoLive loslegen und kann direkt mit den Daten, die auf der OSGeoLive sind, dann etwas mit anfangen. Sehr schön an dem Projekt ist auch, dass es mehrsprachig schon ist. Wir haben über 12 Sprachen, die schon vorliegen, also Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Indonesisch, Chinesisch, Portugiesisch. Ein paar habe ich vergessen, aber da kann man auch sehr gut, wenn man jetzt selber zum Beispiel auch Workshops anbietet oder an der Uni ist und da irgendwelche Kurse machen möchte oder an sich einfach mal Freunden da so einen Überblick geben möchte oder in der Firma so einen Überblick geben möchte, dann kann man auch in verschiedenen Sprachen dann das Ganze sehr leicht Leuten näher bringen. Jedes halbe Jahr gibt es eine neue Version, da werden die ganzen Beteiligten, also für jedes Softwareprojekt gibt es Verantwortliche und die werden dann aufgerufen, wieder die neueste Version ihres Softwareprojekts oder neuere Daten dann in OSGeoLive auszuspielen. Und dann gibt es so einen Release-Zyklus, sodass dann frisch zur Foskes-Konferenz immer die 8.5er zum Beispiel, also die ungerade Version zur Verfügung steht, die wir jetzt auch hier in den Workshops nutzen. Und ein halbes Jahr später zur Phosphor G gibt es dann die runde Version, also die 9er Version, die wird dann im September dann zur Verfügung stehen. Ja, das Tolle daran ist, ich kann sofort Programme testen, auch sehr aktuelle Programme, ohne vorher noch etwas installieren zu müssen. Manche Programme sind ja nicht so leicht zu installieren, da verliert man vielleicht schon direkt die Lust bei der Installation, weil da vielleicht irgendwas hapert und das Ganze wird einem abgenommen mit der OSGeoLive. So sieht das Ganze aus. Man hat ein ganz komplettes Betriebssystem. Lubuntu wird derzeit verwendet. Das heißt, man lernt auch noch, wenn man bisher unter Windows gearbeitet hat, ein neues Betriebssystem kennen und verliert da vielleicht auch die Berührungsängste. Genau, alle Softwarekomponenten sind direkt installiert und wir sehen hier an der Grafik schon mal, dass wir dann wie so ein Startmenü haben und können uns über das Startmenü dann, wie in diesem Beispiel zum Beispiel, zu Geospatial durchnavigieren, haben hier Desktop-GIS und haben dann hier verschiedene Komponenten zur Verfügung stehen. Ja, das war jetzt Schnelldurchlauf, OSGeoLive, das hat hoffentlich schon das Interesse geweckt. Und wir haben USB-Sticks mitgebracht hier zur Konferenz. Das heißt, wer die OSGeoLive, die aktuelle, mitnehmen möchte, der kann auch zum Foskes-Stand gehen und sich ein USB-Stick bespielen lassen. Das würden wir wahrscheinlich ab heute Nachmittag oder ab morgen bereitstellen. Also einfach mal am Stand vorbeikommen. Den kann man sich für 7 € dann mitnehmen. Oder man kann auch einen eigenen Stick mitbringen und das Ganze darauf spielen lassen.
Genau, aber die OSGeoLive-Sticks für 7 €, also die kommen quasi gerade erst noch an. Also ich glaube, da müssen die dann am besten morgen kommen. Also, ansonsten, wenn Sie aber Fragen dazu haben, können Sie auch jederzeit zum Foskes EV-Stand gehen. Genau. Das sollte auch kein Problem sein. Diese 7 € ist quasi eine Art Schutzgebühr, die wir erheben quasi müssen, damit das auch buchhaltungstechnisch alles richtig läuft.
Genau.
Also machen wir keinen Gewinn dran oder so.
Nein, nein. Gut, ja, ein paar Jahre lang hatten wir auch DVDs gedruckt, pressen lassen für die Konferenz, aber viele haben gar kein DVD-Laufwerk mehr. Wir wollten jetzt auch nicht die ganze Konferenz fluten mit USB-Sticks, sodass wer Bedarf hat, der kann sich da einfach einen mitnehmen. Elegant ist es auch, wenn man das zu Hause machen möchte, dann kann man hier in diesen Download-Bereich gehen und kann die OSGU Live hier als ISO oder direkt als ganze VMDK herunterladen. Es gibt verschiedene Optionen, wie man OSGU Live dann nutzen kann. Die sind hier auf der Startseite, werden die ganz ausführlich erklärt. Man kann zum Beispiel OSGU Live in einer virtuellen Maschine laufen lassen. Da gibt es ein Programm, das heißt VirtualBox, das kann man benutzen. Und da bin ich jetzt hier mal in den Quickstart gegangen zur Virtualisierung. Da kann man hier sich anhand der Screenshots ganz gut dadurch navigieren und hat am Schluss die OSGU auf seinem eigenen Rechner dann live vorliegen. Hier oben sehen wir auf der Startseite die ganzen Sprachen, zwischen denen man navigieren kann. Ich gehe mal hier in die deutsche Variante und da sieht man unter Content auch eine Übersicht der ganzen Softwareprojekte. Das heißt, wir haben live hier auf dieser Webseite kann man sich auch informieren, wenn man jetzt das Ganze nicht direkt ausprobieren möchte, kann man trotzdem aber hierher gehen und sagen, okay, ich will vielleicht mal wissen, was ist GeoServer und kann sich hier so einen kleinen Einblick verschaffen über den GeoServer und was der alles so unterstützt, welche Standards der zum Beispiel unterstützt, welche Lizenz der hat, wo die Webseite ist und kann sich da einfach mal durch die verschiedenen Bereiche, die OSGU Live, die OSGU bereitstellt, hier durchmanövrieren. Es gibt zu jedem Projekt eine Dokumentation, so eine Übersichtsdokumentation und dann gibt es immer noch ein Quickstart-Dokument. Dieses Quickstart-Dokument ist für den ersten Einstieg in eine Software gedacht. Das heißt, nachdem man sich mit der Übersicht so ein bisschen informiert hat, kann man hier die ersten Schritte mit der Software lernen. Da haben die Projekte meistens Demo-Daten bereitgestellt oder sich so Übungen überlegt, die man dann hier durchlaufen kann und hat am Schluss dann so die ersten Erfolgserlebnisse mit der Software dann gehabt. So, jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Und zwar habe ich hier auf meinem Rechner das VirtualBox laufen und habe da schon mich durch die Installation durchgehangelt und habe hier so eine virtuelle Maschine erzeugt. Die kann ich dann starten. Ich kann dann meine Sprache auswählen. So, dann kann ich das Ganze installieren oder auch erstmal ohne Installation ausprobieren. Und jetzt startet OSGU Live langsam. Das Schöne ist, wenn ich hier dieses VirtualBox verwende, kann ich auch die OSGU Live nutzen und den Stand, den Arbeitsstand, den ich dann vielleicht erstellt habe, den kann ich auch speichern und kann dann Tage später auch damit weitermachen. Ne? Also das heißt, alles, was ich jetzt hier einstelle, geht mir nicht verloren. So, hier ist schon OSGU Live. Wir sehen hier nochmal das Startmenü, was wir eben schon auf dem Screenshot gesehen haben. Nach den Kategorien Browser-Clients, Crisis Management, Datenbanken, Desktop GIS, Navigation und Map und so weiter, ist das die Software auch schon hier quasi nach Themenbereichen abgelegt. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel das QGIS aufrufen und die ersten Schritte mit dem Quantum GIS ausprobieren. Ich hatte eben schon von den Demo-Daten gesprochen. Es gibt hier unter Data verschiedene Demo-Daten. Da haben wir zum Beispiel Natural Earth-Demo-Daten. Da haben wir die Ländergrenzen zum Beispiel, die man hier als Shape hinzuladen kann. Wir haben aber auch Raster-Daten zur Verfügung stehen. Und wir haben schon verschiedene Datenbanken in PostgreSQL zum Beispiel mit PostGIS-Aufsatz, die man nutzen kann und könnte hier zum Beispiel sich noch OpenStreetMap-Daten hinzuladen. Ja, also das soll zeigen, wir können direkt loslegen und können hier zum Beispiel mit diesem Desktop-GIS arbeiten und Sachen ausprobieren. So, genau, das will ich jetzt nicht, das könnte ich jetzt noch Stunden weiter führen und die ganze Projekt vorstellen. Das werde ich nicht machen und gehe zurück zu unserer Präsentation. Genau, ich hoffe, das hat das Interesse geweckt, sich das ganze Projekt mal anzuschauen. Wer Interesse hat, da auch mitzumachen, vielleicht bei der Dokumentation zu helfen oder auch ein eigenes Softwareprojekt hat, was da vielleicht noch fehlt, der kann sich da gerne an die OSGO Live, an das Team wenden. Die sind sehr offen und sehr freuen sich immer über Zuwachs.
Ja, genau. Es ist nämlich auch immer ganz schön, dass wenn man selber jetzt zum Beispiel kein Entwickler ist und quasi sich fragt, was kann ich denn tun zum Beispiel, gibt es halt ganz viele Leute, die einfach dann die Übersetzung zum Beispiel machen. Also auch im Deutschen kommen natürlich immer wieder neue Texte hinzu, die übersetzt werden müssen, die vielleicht einfach schöner geschrieben werden können. Oder wenn da einfach zwei, drei Leute nochmal drüber lesen, macht das so ein Text sicherlich auch nicht schlechter unbedingt. Wir wollen Ihnen jetzt einfach noch mal einen kurzen Überblick geben über das, was auf dieser DVD drauf ist an Software und vielleicht auch, welche Projekte Sie hier auf der Konferenz quasi mit Vorträgen finden. Das ist so ein bisschen als kleine Einstiegshilfe gedacht. Also sind auch quasi nicht nur OSGEO-Projekte drauf, sondern quasi alle, sag ich mal, guten GIS-Geo-Projekte sind da vertreten auf der OSGEO Live. Und wir fangen quasi so ein bisschen an mit Desktop-GIS. Also wir gehen jetzt einfach so ein bisschen der Reihe nach, quasi vom GIS, sag ich mal, über den Kartenserver bis hin zu den Datenbanken und den Daten. Genau, bei den Desktop-GIS haben wir wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Das populärste, sicherlich ganz am Anfang, ist QGIS, aber auch sowas wie GrassGIS, GVSIG und so weiter oder UDIC sind halt alles fertig installiert und können ausprobiert werden. QGIS ist, glaube ich, so das aktuell meist gehypteste, würde ich jetzt einfach mal so sagen, sind auch nicht nur ein einzelner Vortrag, sondern es ist ein ganzer QGIS-Blog hier zum Beispiel auf der FOSGIS-Konferenz mit Vorträgen. Mittwoch müsste ja, glaube ich, heute sein, sprich heute 15:30 können Sie sich schon einmal, ich glaube, 4 Vorträge zum Thema QGIS anhören, wo dann auch wirklich aktive Entwickler Ihnen erzählen, was der aktuelle Stand der Dinge ist, was ist, wie Plugins funktionieren. Und so weiter. Dann sicherlich auch das mit älteste oder vielleicht sogar das älteste Desktop-GIS. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die freuen sich. Ich glaube, seit 30 Jahren gibt es das. Ist quasi GrassGIS. Auch hier erfreut sich das einer sehr, sehr hohen Beliebtheit immer noch und zum Glück. Gibt auch die Möglichkeit, GrassGIS-Komponenten in QGIS zu benutzen und so weiter. Da können Sie am Donnerstag dann quasi sich drüber informieren lassen. Also GrassGIS kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Der Einstieg ist nicht ganz so einfach wie bei QGIS, würde ich mal behaupten, aber das, was man dann im Endeffekt damit machen kann, da braucht man sich definitiv auch vor proprietärer Software nicht zu verstecken. Das Ganze geht dann quasi so ein bisschen weiter, weil auf der einen Seite habe ich natürlich immer so ein bisschen Desktop und ich habe so eine GIS-Anwendung, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ganz oft den Fall, dass ich was in einem Web nutzen möchte. Sprich, wenn Sie zum Beispiel das nächste Geoportal planen und vielleicht mal nicht bei Null anfangen möchten oder sich nicht mit Ihrer Nachbargemeinde abgesprochen haben, können Sie hier einen kleinen Überblick verschaffen.
Genau. Hier haben wir verschiedene WebGIS-Anwendungen, die man ausprobieren kann aus OSGEO Live. Da haben wir sehr leichtgewichtige JavaScript-Clients, die man nutzen kann. Da haben wir OpenLayers und Leaflet und Cesium beispielsweise, was sogar auch 3D-Globen unterstützt. Wir haben Geoportal-Software, da wäre eher GeoMayas, MapBender und GeoMoose zu nennen und Kataro und GeoNode ebenfalls hier noch im Club. WebGIS mit OpenLayers wird auch auf der FOSGIS ein großes Thema sein. Da gibt es Workshops dazu, die sind auch ausgebucht. OpenLayers 3 ist seit einiger Zeit, steht zur Verfügung und sehr leistungsstark. Und da kann man sich in Workshops oder in Vorträgen hier auf der FOSGIS sehr gut informieren. Am Donnerstag um 9 Uhr im Raum S10 gibt es OpenLayers 3. Dann haben wir Cesium, das ist ein JavaScript-Client, der mit WebGL zusammenarbeitet und der uns ermöglicht, im Browser 3D-Globen anzuschauen und verschiedene Datenformate unterstützt, die hinzugeladen werden können. Da gibt es am Freitag einen Vortrag dazu. Dann haben wir MapBender. MapBender 3 ist da die Version, die vorgestellt wird. MapBender ist ein Geoportal-Framework, mit dem wir nicht nur Karten visualisieren, sondern auch noch eine Benutzerverwaltung und Repository-Verwaltung der Dienste im Hintergrund haben. Da haben wir ein Anwendertreffen heute Abend. Also alle, die Lust haben, nach den Vorträgen vorbeizukommen, können zum Anwendertreffen gehen. Und am Donnerstag gibt es einen Vortrag und einen Workshop.
Ja, genau. Das Ding ist, so schöne Clients Sie auch haben, ob es im Desktop oder Web, da brauchen Sie natürlich auch quasi Software, die dahinter steht, die Ihnen die Karten zur Verfügung stellt. Natürlich könnte man sagen, ja, wir haben doch Google Maps. Das ist das Schlimmste quasi, was es gibt, was man so als Open-Source-Entwickler eigentlich hören kann. Weil das, also gerade wenn wir zum Beispiel, also meine Firma, also die Firma Omniscale macht halt Map-Proxy, und wenn wir in Kommunen gehen und Firmen gehen und sehen, was an Daten da wirklich rumliegt, die viel, viel besser sind, auch viel detaillierter sind als diese Google-Karten und die einfach quasi nicht benutzt werden, dann das ist schon fast ein bisschen peinlich. Oder wenn man auch hört, dass irgendwo dann mal lieber doch schnell, bevor ich ins eigene Geoportal gucke und mir meine eigenen Karten angucke, Google Earth geöffnet wird, spricht schon Bände und da muss man dran arbeiten, dass quasi die Schätze, die wirklich da rumliegen, sag ich mal, gehoben werden. Das kann man unter anderem mit diesen Serverprodukten tun. GeoServer, MapServer, MapNix sind so die Kartenrenderer, sag ich mal, die Karten machen. Da gibt's auch sowas wie Degree natürlich nicht zu vergessen.
Kugis Server.
Also es gibt wirklich eine Menge und dann gibt's auch halt ein paar Proxy-Lösungen, die halt noch ein paar Funktionen hinzufügen. Kannst du mal weitermachen? MapServer quasi so auch einer der Urgesteine der GIS-Software, sage ich mal, steht auch quasi kurz vor einem neuen Release, MapServer 7. Auch aus dem Grund ist recht populär auf dieser FOSGIS-Konferenz vertreten. Zum einen, was ist wirklich neu quasi in MapServer 7, zum anderen auch ein Vergleich zwischen MapNIC und MapServer. Das ist halt auch das Schöne bei Open-Source-Produkten, dass die sich halt auch nicht scheuen, sich miteinander zu vergleichen. Auf der Phosphor-G die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, ob es das letztes Jahr auch gab, gibt es immer so ein WMS-Shootout oder gab es mal ein WMS-Shootout, wo dann die Server gegeneinander angetreten sind, also die einzelnen Entwicklerteams, haben dann wirklich Tests gemacht, wer ist der Schnellste, wo können wir voneinander lernen, und da kann man halt wirklich gucken, dass die Projekte, auch wenn sie natürlich miteinander konkurrieren, voneinander lernen. Und das kann ich natürlich nur bei Software, mit denen ich auch wirklich in den Quelltext gucken kann und die dann auch weiter benutzen kann. Wie gesagt, MapNIC, auch ein großer Sprung, der da gemacht wurde, sehr bekannt geworden durch das OpenStreetMap-Projekt. Also die Karten von OpenStreetMap.org werden mit MapNIC gerendert. Und genau, da gibt es am Donnerstag um 11.45 Uhr, quasi direkt nach dem MapServer-Vortrag, gibt es einen MapNIC-Vortrag. Auch eine sehr interessante Software, die sehr viele Dinge wirklich machen kann als Server, ist Degree. Gibt es keinen Vortrag an sich, aber ein Degree-Anwendertreffen am Donnerstag um 18 Uhr. Sprich, da können Sie wirklich auch Leute treffen, die Degree benutzen, und da werden sicherlich auch Entwickler da sein von Degree. Falls Sie da Fragen zu haben, können Sie die da dann auch mal loswerden und persönlich treffen. Generell sind so Anwendertreffen eigentlich immer so ein bisschen Gang und Gäbe während einer FOSGIS-Konferenz. Zum einen haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Entwickler die hier rumlaufen, anzusprechen. Zum anderen sind diese Anwendertreffen halt wirklich sehr dazu gemacht, auch zu gucken, wer benutzt meine Software noch vielleicht, mit wem kann ich ins Gespräch kommen, braucht jemand noch eine Komponente, die ich auch benutzen möchte. Genau, last but not least, glaube ich, bei den Server kommt ein Geo-Server. Darf man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, am Donnerstag 12.15 Uhr. Oh Gott, es geht noch weiter. Kugelserver, sehen Sie, es gibt so viele. Das ist das Schöne. Sie haben quasi die Qual der Wahl, dass ich selber quasi die Präsentation gar nicht mehr kenne, obwohl ich sie selber gemacht habe.
Ja, das hatte ich reingemercht, glaube ich. Genau, also das Kugis-Projekt ist ja sehr stark vertreten, hat eine große Community, und ein Produkt, was auch immer mehr sich hervortut, ist Kugis-Server. Das heißt, ich kann auch mit Kugis meine Projekte direkt im Desktop gestalten und dann über ein WMS oder WFS zur Verfügung stellen. Da gibt es einen Workshop, keinen Vortrag dazu, aber genau, die Kugis.
Gibt es denn da noch Plätze?
Es gibt, glaube ich, noch einen Platz. Nein, also wer jetzt noch schnell ist, der kann sich da vielleicht noch reinbuchen. Gut, genau, es geht noch weiter. 52 Degree North ist ja hier in Münster vertreten. Die haben unterstützen Web Processing Service und SOS Service. Und da gibt es am Donnerstag auch Veranstaltungen dazu. Gut, dann gibt es auf OSGeo Live noch diverse Geobibliotheken. Jeder hat die wahrscheinlich schon mal verwendet, ohne es vielleicht zu merken. Die sind in sehr vielen der Softwareprojekte integriert. QGIS nutzt beispielsweise GDAL OGR, PostGIS nutzt GDAL OGR, GeoKettle, FME, alle möglichen Programme nutzen vielleicht einige dieser Bibliotheken. Die sind auch auf OSGeo Live drauf, die kann man auch ausprobieren und sind ansonsten auch Teil vieler anderer Projekte. Genau, dazu gibt es jetzt keine Vorträge auf der FOSGIS, aber wer sie ausprobieren möchte, kann das über die DVD. Dann haben wir Datenbanken, PostGIS und PG-Routing gibt es, glaube ich, auf der FOSGIS. Spatial Light, Rasterman ist für Rasterdaten zum Prozessieren und PostGIS ist vertreten. Am Donnerstag gibt es einen Vortrag zu PostGIS und es gibt auch Workshops zu PostGIS als Einsteiger oder auch zur Datenmodellierung.
Die aber, glaube ich, leider ausgebucht sind.
Heute ist Nachmittag ein PostGIS-Workshop für Einsteiger, da sind noch Plätze frei. Genau, aber morgen, die sind ausgebucht. Gut, genau, PG-Routing am Donnerstag, ein Vortrag.
Genau. Das Schöne ist, jetzt haben wir Ihnen gesagt, okay, jetzt haben Sie hier eine DVD oder einen USB-Stick oder ein Virtual Image oder wie auch immer mit ganz viel Software drauf und da sind auch ein paar Daten dabei. Irgendwer Berühmtes aus der OSGeo hat mal gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer, ich vergesse das jedes Mal wieder, dass quasi Software an sich ohne Daten, ohne freie Daten quasi irgendwie sinnlos und nutzlos ist. Deswegen wollen wir Ihnen natürlich auch quasi, was hier sehr, sehr viel Platz zum Glück auf der Konferenz einnimmt, das OpenStreetMap-Projekt kurz vorstellen. Wer hat denn noch überhaupt nichts von OpenStreetMap gehört? Das glaube ich dir nicht. Das ist so schön, das ist wirklich ein Traum, dass hier keiner die Hand hebt. Ich hoffe nicht aus Schüchternheit, weil es dann der Einzige gewesen wäre. Dann machen wir das auch wirklich ganz kurz. Also OpenStreetMap an sich könnte man natürlich jetzt erstmal auf die Seite gehen und sagen, ja, ist quasi eine Karte wie Google Maps. Die kann ich da ein bisschen benutzen, kann ich mir angucken. Das ist aber eigentlich genau falsch, weil OpenStreetMap ist noch viel, viel mehr als quasi nur die Karte. Bei OpenStreetMap haben wir wirklich die Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. Das heißt, ich kann komme an die Rohdaten an dieser Karte ran und kann aus den Daten quasi das machen, was ich möchte. Ich kann die Daten nehmen und kann mir meine Spezialkarte zum Beispiel machen für öffentliche Verkehrsmittel. Ich kann meine Karte nehmen und die Daten selber anpassen. Ich kann die Daten selber korrigieren. Und es ist quasi eine Sammlung. Also ich habe wirklich eine Sammlung von Ortsdaten, von Daten, die mich auch im Zweifel interessieren, genau die ich brauche. Also da ist wirklich mittlerweile, glaube ich, fast alles drin, von Hundespendertüten über Postkästen. Das ist wirklich phänomenal. Das Schöne ist, das kann man eigentlich ja so ein bisschen vergleichen wie mit der Wikipedia, ne? Also es ist irgendwie 2004 angefangen, hat sich jemand hingesetzt und gesagt, okay, ich möchte eigentlich mal freie Geodaten haben und hat einfach angefangen und die Leute sind einfach mitgezogen, haben einfach mitgemacht und dieses Ziel, weltweite freie Kartendaten wirklich zu erzeugen, dem sind wir schon sehr, sehr weit, sehr, sehr nah gekommen. Natürlich gibt's immer noch Flecken auf der Erde, die weiß sind und so eine Karte an sich muss natürlich auch aktuell gehalten werden. Sprich, wenn da vorne ein Haus abgerissen wird, muss man es natürlich auch in der Karte quasi abreißen. Das ist, wie gesagt, kannst du nochmal aufrufen? Genau, wie bei der Wikipedia. Man kann quasi aktiv mitmachen und quasi das so ein bisschen selber gestalten und einfach genau das eintragen, was mich gerade interessiert. Und jemand anderes trägt dann das ein, was ihn interessiert. Und schon hat man quasi irgendwann eine ganze Flut an Daten, die man dann zu Karten verarbeiten kann. Gerade wir im GIS-Bereich, auch aus Open-Source-Software-Sicht, leben auch so ein bisschen davon. Deswegen kann ich auch nur jedem raten, da mitzumachen, der auch vielleicht Open-Source-Software macht. Es ist ein Traum, mit diesen Daten als Quelle zu arbeiten. Zum einen kann ich meine Software auch mal mit Unmengen an Daten testen und nicht jetzt nur mit dem kleinen 5 MB großen Shapefile, sondern kann wirklich mal gigabyteweise Daten machen und kann halt auch wirklich neue Ideen, neue Produkte mithilfe von OpenStreetMap generieren und so dem Projekt natürlich auch was zurückgeben. Wenn ich zum Beispiel Verbesserungen habe für die Software, die da verwendet wird, zum Beispiel bei Mapnik oder so, fließt das natürlich auch indirekt dann wieder in das OpenStreetMap-Projekt. Also beide Parts profitieren halt schon voneinander. Dass wir OpenStreetMap brauchen, dadurch, dass es jeder kennt und dadurch, dass wir den Vortrag eben gehört haben, warum wir Open Source brauchen, mit den Open Data könnte Ihnen Arnulf Christel sicherlich nochmal 2 Stunden was erzählen und wir würden ja alle nicht dabei einschlafen, sondern vom Stuhl fallen, warum wir das brauchen. das Schöne ist halt wirklich dieser Platz für neue Ideen und das halt auch als kommerzieller Anbieter zum Beispiel, also nur weil die Daten frei sind, muss das Endprodukt natürlich nicht frei sein, je nachdem wie viel Arbeit man da reinsteckt, darf man mit OpenStreetMap auch ruhig Geld verdienen, meiner Meinung nach. Von daher ist das ein sehr, sehr schönes Projekt, was uns sehr, sehr viel gibt und dem man dann auch was zurückgeben sollte. Jetzt haben wir Ihnen so einen kleinen Einblick gegeben in diese Welt von OSG Live, in die Welt von OpenStreetMap, wie gesagt, nur ganz kurz. Zu OpenStreetMap gibt es jede Menge Vorträge, auch auf der Konferenz. Es gibt auch dieses tolle kleine Programmheft, wo Sie wirklich sehr übersichtlich sehen, was auf der Konferenz passiert, was für Vorträge es gibt und da finden Sie auch eine Menge über OpenStreetMap bringen. Wenn wir das jetzt einzeln aufgelistet hätten, hätten wir die nächsten 10 Folien voll. Weil das ist quasi ein eigener Track mittlerweile auf der Foskes-Konferenz, was auch sehr schön ist. Das, was wir da oben in der Ecke sehen, ist übrigens das Foskes e.V. Logo.
Ja, warte, ich gehe mal gerade.
Der Foskes e.V. ist quasi der ursprüngliche Organisator dieser Veranstaltung. Der sucht sich dann immer quasi Unis, die dann mitziehen möchten. Und organisiert zum einen die Foskes-Konferenz, stellt aber auch quasi sich so ein bisschen, genau, ach, haben wir eine Webseite, bereit, um zum Beispiel Code-Sprints zu finanzieren. Sprich, es gibt Anwendertreffen, es gibt Entwicklertreffen, sogenannte Code-Sprints, wo sich Entwickler zusammensetzen und Open-Source-Software weiterentwickeln. Und der Foskes e.V. Finanziert diese Entwicklertreffen, also wenn sie hier Eintritt gezahlt haben, tun Sie somit quasi auch was für Open-Source-Software und für die Weiterentwicklung von Software. Ich weiß nicht, willst du noch was zum Foskes erzählen?
Ja, wir sind auch auf diversen Konferenzen vertreten, auf dem Linux-Tag, auf der AGIT, auf der Intergeo sind wir vertreten. Oft gibt es dann auch ein Vortragsprogramm oder Workshops, sodass man sich dort auch auf den Konferenzen direkt zu Softwareprojekten informieren kann oder über den Verein informieren kann. Wir haben diverse Mailinglisten. Es gibt hier bei Community eine ganz wichtige Liste, die heißt Foskes Talk. Da kriegt man eigentlich alles so mit, was so die Foskes-Welt beschäftigt. Wo ist die nächste Konferenz? QGIS-Fragen, Mapserver-Fragen. Da kann man alles loswerden, was einen beschäftigt. Da kann man auch, wenn man eine Stelle sucht, sagen, hier, ich möchte gern, ich suche eine Stelle und kann da vielleicht eine Anfrage stellen und kann über die Mailinglisten kommunizieren. Dann gibt es auch noch Live-Kommunikation. Wir haben Stammtische in verschiedenen Städten. Es gibt einerseits einen virtuellen Stammtisch, der findet im IRC-Chat statt. Und dann gibt es aber in Berlin, in Freiburg, Hannover, Bonn, in verschiedenen Städten Stammtische, wo man auch mit Gleichgesinnten zum Beispiel zusammenkommen kann und über Foskes, OSM, OSGeo sich austauschen kann. Der Foskes-Verein ist das deutschsprachige Local Chapter von der OSGeo. Das heißt, wir sind auch vernetzt, international vernetzt mit der OSGeo und der Phosphogy-Konferenz beispielsweise und haben da auch Kontakte hergestellt. Und ja, es macht Spaß. Also wir hatten jetzt dieses Jahr schon im Januar so ein Hacking-Event im Linux-Hotel. Da war das ganze Hotel ausgebucht und wir hatten ein ganzes Wochenende, wo genau, sehr hart gearbeitet wurde, netter Austausch stattfand und das sind so Möglichkeiten, die wir über den Verein dann zum Beispiel finanzieren können. Oder OSM-Treffen oder ja, da kann man auch Förderanträge stellen und selbst auch noch sagen, ich habe da ein tolles Event, das würde ich gern sponsern und kann da über den Verein dann auch Gelder beantragen. Ja, wir haben vorne einen Stand, da kann jeder gerne vorbeikommen und wir haben noch eine Folie. Genau, erstmal.
Genau. Also wir würden dann jetzt quasi einmal zur allgemeinen Fragerunde einläuten. Möchte ich auch Arnulf bitten, einmal wieder nach vorne zu kommen. Sprich, wenn Sie Fragen haben zum Thema Open Source oder auch zum Thema OSGeo Live DVD oder speziell Softwarefragen wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da können wir sicherlich nicht alle beantworten. Aber so generell können Sie da alles loswerden, auch wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, gerne vom ersten Vortrag einfach fragen. Oder wenn Sie so Meinung irgendwo zu haben wollen, können Sie auch machen. Ich glaube, wir müssen das mit Mikro machen, ne?
Achso, ich bin verkabelt. Ja, das geht auch.
Danke. Ich nutze sehr intensiv OpenStreetMap-Daten und ich weiß, dass eine Community diese Daten zusammensammelt, aber ich habe jetzt noch nirgends gefunden, wo ich persönlich irgendwie Daten einstellen kann. Steht wahrscheinlich irgendwo im Internet, dass man ein Portal hat, wo man dann, sage ich mal, vom GPS Daten reinpflegt oder digitalisiert oder wie läuft denn das in der Regel? Und wenn es Redundanzen gibt, wer prüft es und hält den Datenbestand sauber? Das wäre also meine Frage.
Also ursprünglich war das so, dass wir mit diesen GPS-Dingern rumgelaufen sind und haben dann die Tracks hochgeladen, sind dann in einen Podlatch zum Beispiel gegangen, so einen webbasierten Browser, und haben da das zusammengeklickt und eine Karte gemalt. Heutzutage ist es zum Teil so, dass Daten in großen Mengen importiert werden. Das ist aber ein relativ komplexer Prozess. Wenn Sie also zufälligerweise die gesamten Gebäudeumringe Deutschlands in einer Datei haben und möchten die nach OpenStreetMap importieren, wäre das super, aber es könnte auch sein, dass Sie ganz vielen anderen OpenStreetMap-Leuten auf die Füße treten, weil die haben ihr eigenes Haus schon selbst dort eingetragen und wollen gar nicht, dass Sie das mit Ihren offiziellen Daten überschreiben, weil die sind ja gar nicht richtig. Das heißt, das Importieren von solchen großen Datenmengen ist eine relativ komplexe Sache. Grundsätzlich, da hinten das Mikro bitte. Grundsätzlich ist es immer noch ganz üblich, dass man halt seinen eigenen Track hochlädt oder auch sogar vom Luftbild was abdigitalisiert. Und dafür gibt es diese OpenStreetMap-Karte. Und wenn Sie sich angemeldet haben, gibt es oben einen kleinen Edit-Button und den Rest verstehen Sie dann von selber.
Genau, also es ist wirklich eigentlich sehr einfach mit diesem neuen ID-Editor, heißt er, glaube ich, dass man, also man kann sich bei OpenStreetMap.org kostenlos anmelden, sich einen kostenlosen Account machen. Dann kann man über diesen ID-Editor quasi sich erstmal quasi sein Gebiet suchen, wo sie was editieren möchten, sehen dann quasi auch, wie die Rohdaten aussehen und können dann halt sehr einfach einsteigen. Aber ich glaube, auch da vorne kommt nochmal eine sehr qualifizierte OSM-Meinung.
Ja, es ist nicht mehr erlaubt, größere Importe bei OpenStreetMap zu machen, ohne das vorher zu diskutieren. Es muss eine Wiki-Seite aufgemacht werden, auf der das dokumentiert wird. Dann müssen die Kommentare von der Community eingeholt werden. Wie das am besten zu handhaben ist, da wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel Probleme mit Imports gehabt haben und hatten anschließend haufenweise Müll in der Datenbank, mit dem überhaupt niemand was anfangen konnte. Also wenn man also einen größeren Import vorhat, immer vorher eine Wiki-Seite aufmachen, im Forum oder auf der Mailingliste nachfragen, wie man vorzugehen hat, beziehungsweise im OpenStreetMap-Wiki die entsprechende Seite nachzulesen. Danke.
Genau, und Thema Qualitätssicherung, also es gibt jetzt niemanden, der direkt auf Ihre Änderung draufschaut und guckt, ob die richtig ist, weil im Zweifel sind Sie ja vor Ort und wissen das viel, viel besser. Es gibt aber es ist so, dass sich das quasi so ein bisschen ähnlich, ja, noch besser als bei der Wikipedia funktioniert und sich ein bisschen selber reguliert. Das heißt, wenn Sie da jetzt irgendwas Großes kaputt machen, wird es mit Sicherheit jemanden geben, dem das auffällt, der das dann wieder rückgängig macht. Deswegen quasi, aber wenn Sie mit kleinen Änderungen anfangen, sollte das, glaube ich, kein Problem sein. Und die Qualität bei OpenStreetMap ist meines Erachtens, auch so von der Erfahrung aus, sehr, sehr gut und wird halt auch immer, dadurch, dass es wirklich in jeder Stadt mehrere Benutzer gibt und einen Haufen von Benutzer gibt, immer besser. Und man hat halt auch teilweise aktuellere Daten als zum Beispiel auf diesem ominösen Google Maps.
Dazu kann ich nur sagen, in Köln war bei Google Maps der rein unterbrochen für 3 Tage. Bei OpenStreetMap passiert das nicht. Bei OpenStreetMap wird es relativ schnell repariert, weil es immer Leute gibt, die drauf gucken.
Ja, vielleicht auch noch ganz interessant. In Deutschland sind wir relativ gut dabei. Es gibt aber eine ganze Menge Länder, in denen noch sehr wenig oder gar nichts existiert. Und es gibt auch Länder, in denen sind eigentlich nur Importe passiert. Und da sieht man, dass das dann ziemliches Kraut und Rüben sein kann. Aber wer da noch nichts gemacht hat, ich empfehle wirklich, einfach erstmal einen Account anlegen, nach Hause zoomen und gucken, was denn da alles schon gemappt worden ist und dann mal ausprobieren, wie geht denn das. Und es gibt relativ komplexe Sachen wie für Kreuzungen, Kreuzungsabbiegevorschriften und so Krams. Da gehört auch noch eine Menge Gehirnschmalz rein, bis das dann wirklich richtig gut funktioniert, bis man das wirklich gut machen kann. Da gibt es eine total abgefahrene, so ein Kreuz von Autobahnen in Denver, wo einer mehrere Wochen damit verbracht hat, bis er das so angelegt hatte, dass die dann auch in der richtigen Reihenfolge übereinander liegen und in der richtigen Richtung. Das kann ziemlich abgefahren werden.
Genau, und vielleicht nochmal kurz so als Hinweis, also OpenStreetMap an sich, die Daten werden quasi jetzt nicht für die Darstellung aufgenommen. Also es kann zum Beispiel sein, dass sie irgendwas erfassen, was aber auf der Karte gar nicht auftaucht. Davon dürfen sie sich nicht demotivieren lassen, das kann schon mal vorkommen, weil es wird halt nicht alles gerendert, quasi was man einträgt, zwar ein Großteil, aber halt nicht alles, ist aber trotzdem wichtig, dass es dann da ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, Postkästen würden nicht gerendert, was sie natürlich getan werden, das heißt, wenn sie den trotzdem eintragen, ist das wichtig, auch wenn der Punkt an sich nicht da ist, auf der Karte.
Ja, die Daten sind das eigentlich Wichtige, die Karte ist meines Erachtens nach eher so ein Abfallprodukt. OpenStreetMap-Leute sehen das oft anders. Aber das Wertvolle in OpenStreetMap sind vor allem wirklich die Daten.
Zu Open Source noch Fragen? Das ist eh alles klar.
Ich hätte eine Frage zu dem Algorithmen. Sie haben das gezeigt und das so gegenübergestellt mit der proprietären Software und den Open-Source-Algorithmen. Das ist mir nicht ganz klar geworden, weil Software lebt ja von cleveren Algorithmen. Können Sie da ein bisschen was noch sagen, wie das im Bereich Open-Source dann abläuft, wenn jemand einen bereits publizierten Algorithmus oder sowas einbaut? Und
das geht auf was tatsächlich, muss er dann achten? Das geht tatsächlich nicht. In GRASSGIS, als wir da die Inkubation gemacht haben, haben wir festgestellt, dass einige Algorithmen für eine Berechnung aus einem Lehrbuch abgeschrieben worden sind, einem Uni-Lehrbuch für Informatiker. Und in dem Lehrbuch aber drin stand, dieser Code darf nicht verwendet werden in einem Softwareprojekt. Und dann mussten die das nochmal neu schreiben. Das kann schon mal passieren. Generell ist es aber so, wie funktioniert eigentlich unsere Wissenschaft und Forschung seit Hunderten von Jahren? Sie funktioniert, indem sie veröffentlicht, publiziert. Und genau das ist, was im Softwarebereich genauso funktioniert. Und wenn man nicht publiziert, hätten wir keine Wissenschaft und hätten wir keine Kultur. Weil wenn jeder alles für sich behält, dann werden wir wahrscheinlich noch in Bäumen sitzen. Das heißt, dieser proprietäre Fehlgriff der letzten 20 Jahre, der sollte jetzt mal zu Ende gehen und wir sind gut dabei. Vielleicht noch eine Idee, warum das funktioniert. Ein guter Softwareentwickler ist ein fauler Softwareentwickler. Denn dann versucht er nicht, alles selbst zu machen und das Rad neu zu erfinden, sondern guckt erstmal, was andere schlauen Menschen schon gemacht haben und verbessert das dann und nutzt es, um sein Problem zu lösen. Das ist viel effektiver, als zu versuchen, alles immer komplett selber zu machen. Und dieses Teilen, aus dem dann mehr wird, das ist ja beim Linux-Kernel, sieht man das ja, da gibt es für jeden kleinen Kram, den man machen will, bestimmt 18 verschiedene Lösungen und nach kristallisiert sich halt die beste heraus. Und das ist eigentlich optimal, das ist fast schon Evolution im Softwarebereich.
Ja, moin. Wir an der Uni Bremen entwickeln so Grundlagenalgorithmen, die wir teilweise auch veröffentlichen wollen und haben jetzt gerade eine Entscheidung anstehen, irgendwie, ob wir was als GPL oder eine andere Lizenz veröffentlichen. Kannst du vielleicht dazu was sagen zu diesen viralen Lizenzen versus noch freiere Open-Source-Lizenzen?
Ich wusste, dass es kommt. Ich habe da früher meine Vorträge immer drumherum gebaut um dieses Thema. Ich dachte, inzwischen wüssten es alle. Aber ihr könnt uns übrigens auch einkaufen. Ich mache so eine Beratung für Geld inzwischen. Kurz zusammengefasst, mit der GNU-GPL kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn Sie wollen, dass Ihre Algorithmen auch in proprietärer Software verwendet werden, was nicht schlecht ist, dann wäre vielleicht eine LGPL, eine Lesser GPL besser. Oder wenn Sie sagen, wir sind so cool, dass uns eh nicht niemand was vormacht, dann machen Sie eine MIT- oder BSD-Lizenz. Der Begriff virale Lizenz ist eigentlich nicht richtig. Ich drehe das immer um und sage, das ist eigentlich nicht ein Virus, sondern das ist ein Vaccine, eine Impfung. Das ist geimpfte Software, die verhindert, dass sie krank wird, nämlich proprietär. Das heißt, in der GNU-GPL steht drin, wenn man diese Software verwendet und wenn man diese Software in sein eigenes Produkt einbaut und übernimmt, dann muss das eigene Produkt, das übernommene, auch GPL sein. Das heißt, es verbreitet sich weiter. Daher kommt dieser virale Aspekt. Aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich eher eine Impfung gegen den bösen proprietären Virus. Ich glaube, im Moment setzt sich eher so eine liberale Einstellung aus, dass man sagt, MIT oder BSD, und in der steht eigentlich nur noch drin, naja, nimm halt und mach. Das heißt, du bist nicht verpflichtet, das, was du daraus gemacht hast, weiterzuverwenden. Und so ist zum Beispiel Apple auch zu einem hervorragenden Betriebssystem gekommen. Die haben sich nämlich einfach das Unix-Betriebssystem FreeBSD genommen, ein bisschen umgebaut, und deswegen ist Apple jetzt so eine tolle Plattform. Das ist also auch Open Source. Wussten Sie das? Apple? Betriebssystem ist Open Source? Nee. Alles Open Source. Cool, oder? Hat das die Frage beantwortet? Ja? Also reden Sie mal drüber. GNU-GPL ist eigentlich nie ein Fehler, aber für so einen Algorithmus, was sagst denn du? BSD, MIT?
Ich bring mal noch die AngularJS rein.
Okay. Also es gibt ungefähr 40 Lizenzen, die man da nutzen könnte, und grob betrachtet gibt es diese drei, also die ganz harten, das GNU-GPL, die so nicht mehr ganz so harten. Ich glaube, ihr habt auf Degree auch LGPL, ne?
Wir verwenden LGPL.
Er hat eine LGPL oder eine MIT oder BSD. Oder man kann total abgefahrene Sachen machen wie MapBender, der ist dual oder
MIT geworden.
Triple lizenziert, ist nur noch MIT.
Wir sind nur noch MIT,
Okay.
Haben gewechselt.
Das war GNU-GPL und dann war es Doppellizenz und dann Triple Lizenz und jetzt ist es nur noch MIT.
Mhm.
Dem der Code gehört, der kann eigentlich machen, was er will an der Stelle.
Danke für den Vortrag. Wo gibt es die Folien?
Oh.
Im Netz unter metaspatial.net/conferences. So eine Uhr, reicht das? Gut.
Ja.
Sonst nochmal Fragen?
Mhm. Wir können die Folien ja auch auf der Foskes-Webseite dann verlinken.
Genau. Ich wurde gerade gebeten von den Organisatoren, meine Folien auf den Stick hier zu packen, und ich überlege gerade, wie ich das mache. Das ist eine HTML-Datei mit JavaScript. Ich kann das da drauf kopieren, aber...
Genau, das wird dann...
Oder so,
ja. Also nach der Konferenz werden die Vorträge und Filme, Videobeiträge, das wird alles dann entsprechend deinem Vortrag verlinkt. Da gibt es hier unten dann noch so eine Leiste, da kann man dann entweder entsprechend die Folien und alles, die Referenz dazu dann finden. Das fehlt aber noch, weil es noch nicht voll ist.
Ich hoffe, ich kann da auch einfach nur einen Link reinbauen und muss nicht in der Datei hinlegen. Aber.
Ja, ich denke. Gut.
Ich hätte sonst noch mal an dich.
Ja.
Ja, ich meine, wenn man schon mal so Prominenz hier stehen hat, muss man dich auch mal fragen. Du hattest eben in deinem Vortrag gesagt, dass TomTom ja zum Beispiel seinen Routing-Algorithmus natürlich nicht Open Source stellt, weil sie darauf ihr Geschäft aufbauen. Wie siehst du das denn? Also was hast du da für eine Meinung zu? Findest du das okay? Findest du das schade? Wie ist so deine persönliche Einschätzung dazu?
Ich finde das eigentlich okay, weil das ist das Geschäft von TomTom, und wenn die einen besonders guten Algorithmus haben, dann ist es gut, wenn die damit Geld verdienen können, da habe ich kein Problem mit. Das ist ja auch eher die Ausnahme. Die meiste Software, die in einem Haus eingesetzt wird, tut nichts zum Vorteil des Geschäfts dieser Firma. Na, es war jetzt nicht schön formuliert. Weißt du, was ich meine? Also, na, wie viel Software haben Sie auf Ihrem Computer installiert? Ich habe im Moment auf dieser kleinen Kiste da irgendwie, ich glaube, 320.000 Pakete. Die sind alle nicht jetzt wahnsinnig geheim, sondern das allermeiste davon funktioniert halt einfach super. Und brauche ich, um das Ding bedienen zu können. Und dann ist eine einzige Software darauf, nämlich dieser blöde Routing-Algorithmus. Und der macht halt, dass meine kleinen Kisten, die ich verkaufe, ein bisschen besser routen als die von den Mitbewerbern. Und dass dieses eine Teil dann proprietär ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Was nämlich regelmäßig passiert, ist, dass irgendwann die Open-Source-Version herkommt und noch viel besser ist.
Frage beantwortet?
Frage beantwortet.
Aber das sind nur meine.
Da machen wir noch.
Ja, wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben, würden wir uns, glaube ich, bedanken, dass Sie diesen Anfang quasi mit uns mitgemacht haben. Ich weiß gar nicht, wann es geht. 13 Uhr, glaube ich, geht es weiter.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Das heißt, Sie können sich jetzt draußen noch mal einen leckeren Kaffee holen, ein Brötchen essen. Natürlich gibt es auch noch so ein paar Infos, die man immer mitnehmen sollte. Die kommen natürlich gleich während der Eröffnung auch noch mal, aber jetzt auch. Sprich, heute Abend gibt es noch mal so ein Social Event. Kann man sich auch noch zu anmelden. Gibt es, glaube ich, noch 30 freie Plätze. Es kostet, glaube ich, 35 Euro. Gibt es Essen, ich glaube, und Trinken. Und da sind wir dann noch mal privat.
im Sinne von, also da kann man dann auch nochmal ausführlicher zum Beispiel über das Thema Lizenzen sprechen oder einfach zu anderen Fragen seine Meinung einholen oder auch einfach so sich unterhalten. Da das Ganze vom Foskens-TV hier gemacht wird, gibt es auch noch eine Mitgliederversammlung am Donnerstagabend und morgen noch so eine Zukunftswerkstatt. Da verrate ich einfach mal noch nicht zu viel drum, was das ist. Und am Freitag lässt sich das Ganze dann quasi mit einem leckeren Sekt empfangen. Da gibt es bestimmt auch antialkoholische Getränke quasi ausklingen. Von daher viel Spaß auf der Konferenz, würde ich sagen.
Genau. Ja, vielen Dank.
Okay. Danke.